machen weiter mit Markus 7. Und ich weiß nicht, ob ihr oder einige von euch jetzt schon gelesen haben. Auf jeden Fall wird es jetzt eine längere Bibelstelle geben, und zwar Markus 7, 1 bis 23. Die lesen wir jetzt gemeinsam, damit wir alle dieselbe Info haben. Okay, ich mach's von hier, dann haben wir dasselbe Wort. Ich habe eine andere Bibelübersetzung. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unrein, das heißt mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, tadelten sie es, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehrerem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten: Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern. Und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferungen festzuhalten. Denn Mose hat gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so: Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt, zur Weihgabe ist es bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte. Dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr, irgendetwas für seinen Vater und seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über dieses Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf natürlichem Wege aller Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber: Das, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor: Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Punkt. Eigentlich können wir jetzt unsere Bibel zusammenlegen und sagen: Das war unser Gottesdienst. Fertig. Könnte ich mir eigentlich erst meine Predigt machen. Aber das ist jetzt mal die Bibelstelle, wo wir all die gleiche Informationen haben, worüber ich heute Morgen sprechen möchte. Reine Hände oder reines Herz. So habe ich die Predigt genannt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also die jüdischen Führer, hatten ein ungeheures System von streng durchgeführten Traditionen und Regeln aufgerichtet, nur um der Reinheit willen, vor Gott gut dazustehen. So haben sie das gedacht. Und ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, im Alten Testament sind ungefähr 1600 Rituale, Regeln bekannt, die man durchziehen muss, also, um dieses Reinheitsgesetz vor Gott zu halten. Ich überlege, 1600. Oh, wow, wow, wow. Ich hätte es nicht geschafft, garantiert nicht. Und wenn man das Wort Pharisäer übersetzt, das heißt die Abgesonderten. Sie setzten die Regeln, weil sie sich von der Unreinheit aus ihrer Sicht absondern wollten. Ihre Traditionen und Regeln waren so eng mit dem Gesetz Gottes verwoben, dass es fast die gleiche Autorität der Schrift hatte, aber in einigen Fällen so kontra war gegen das Wort Gottes und den Gesetzen Gottes widersprach oder es auch abschwächte. Den Pharisäern waren ihre Regeln und Traditionen, Rituale wichtiger. Sie wirkten wie ein Filter und so lasen sie dann auch das Wort Gottes durch ihren Filter, dass da alles durch musste, aber ihr Filter filterte das Wort. Die Pharisäer liebten es, Regeln aufzustellen. Und manche von ihnen, diesen waren so eng, wenn ich daran denke, in Matthäus 23 steht, sie verzehnten sogar die Minze, den Dill und den Kümmel. Ja, da habe ich mich auch gefragt, hallo, geht's noch? Wenn ich jetzt mal koche und ich tue Kümmel dran, okay, und ich müsste das noch verzehnten? Ja, soweit zu den 1600 Regeln, die man vielleicht einhalten musste. Oder hier, wie wir eben gelesen haben, das Gesetz des Korban. Gottes Wort sagt, wenn die Eltern halt älter, alt geworden sind, können nicht mehr arbeiten, das war ja diese Familienbande, die da gesagt, einer sorgt für den anderen, die jüngere Generation für die ältere, so ist es ja heute mit der Rente bei uns jetzt grob übersetzt, soll mal die Eltern mitversorgen, ja? Und dann sagt sie, nö, wenn du sagst, mein Hab und Gut, das opfere ich dem Tempel, dann bist du frei von dieser Verantwortung, die Eltern zu versorgen. Das Geld ist als Opfergabe gedacht und dem Tempel deklariert. So entzog man sich der Verantwortung, für Vater und Mutter zu sorgen. Gottes Wort sagt doch genau, ehre Vater und Mutter, versorgt sie. Totaler Widerspruch. Und das heißt ja nicht, das Geld, das man in diesem Moment hat, direkt im Tempel übergibt. Nö. Ich sage Korban über dieses Geld, über meine Finanzen, kann damit machen, was ich will. Ich brauche nur meine Eltern zu versorgen. Und nachher, wenn was übrig bleibt, wenn ich sterbe, kriegt es der Tempel. Ja, so sind die Pharisäer gewesen. Das haben sie so gemacht. Und das Wesentliche, was eigentlich da sein sollte, die Treue, die Barmherzigkeit und der Glaube und die Liebe, fielen total hinten runter. Und die Menschen damals hielten sich dran. Ja, es waren die religiösen Führer, teilweise aus Unwissenheit, weil nicht alle lesen konnten, ja, und sie auch demütig waren und keiner wagte es, den Pharisäer-Schriftgelehrten zu widersprechen. Und waren damit zufrieden, meist auch mit diesen Dingen, die geistlich überhaupt keine Bedeutung haben. Und hier in unserem gelesenen Bibelabschnitt kritisierten die Pharisäer wieder einmal die Jünger, wieder einmal Jesus. Und es geht hier rein um ein Hygienegesetz, es geht um Nahrungsaufnahmen. Deine Jünger haben sich nicht die Hände gewaschen. Unsere Tradition schreibt es hier vor. Ja? Und es geht jetzt nicht einfach mal um Hände waschen, nur die Hände. Nein, die müssen das fast chirurgisch ist das so im Krankenhaus, ja, dann wird das wirklich bis zum Ellenbogen gewaschen, ja, bis hier oben hin. Ja, so richtig geschrubbt, sage ich jetzt mal. Ja. Ich kann da direkt vor, wenn man irgendwie eine OP hat oder irgendwas super Steriles macht, dann wäscht man sich auch bis zum Ellenbogen. Sonst wären sie aus dieser Sicht der Pharisäer unrein. Oder wenn sie vom Marktplatz kamen, ja, da mussten sie sich auch waschen. Waschen, jetzt nicht nur die Hände, sondern wirklich in einem Ritual sich reinigen, ja fast baden, würde ich mal sagen. So wie auch die Gläser, die Töpfe, das Geschirr, die Polster etc. Fast zwanghafter Waschzwang, würde ich mal da so salopp entgegensetzen. Nur nicht, um unrein dazustehen. Und stell dir mal vor, ich meine, viele gehen vorm Wochenende bei uns, freitags oder samstags, zum Supermarkt. Du kommst von der Arbeit, gehst einkaufen, ja, packst das Ganze nach Hause. So, und dann musst du jetzt noch anfangen, dieses Ritual der Reinigung vorzuziehen. Was für ein Zeitaufwand, was für eine Sinnlosigkeit, sage ich jetzt mal ganz frech. Und es ging hier wirklich nur ums Essen. Und das, sagte Jesus, der spricht es an. Es geht hier nur um Nahrungsaufnahme. Und wie die Pharisäer halt sind, die sich absondern, die haben Jesus eigentlich immer nur getroffen, um ja, ihn zu kritisieren. Die Denkweise über Jesus, weil er so anders ist wie er, weil er so anders war wie er, war so negativ, dass sie ihre Augen nur auf diese Fehler gerichtet haben. Sie wollten halt rumnörgeln, kritisieren, auszusetzen, passte nicht in ihr System rein. Und sie sahen wirklich nur auf die Kleinigkeiten und Nichtigkeiten, wie jetzt zum Beispiel ihr Hände waschen. Sie hatten da große Augen, ja, fast Kuhaugen. Ne? So ich, da haben wir ja falsch gemacht. Aber das Wesentliche, das nahmen sie nicht auf. Den Blick für das Große, was ist das für ein Mensch? Wer ist dieser Jesus, der heilt und der übers Wasser gehen kann? Das haben die ja mitbekommen. Die Menschen haben es ja erzählt. Da waren sie blind. Die Bibel schreibt ja auch von blinden Führern. Und sie waren blind deswegen, sie wollten es nicht sehen. Sie hatten ja wirklich Angst um ihre Stellung und ihre Macht. Und wenn man es mal so vergleicht, die Pharisäer hinterließen Kritiksucht. Jesus bekehrte und heilte Menschen. Die Pharisäer sammelten Fehler, Anklagen. Jesus sammelte Nachfolger. Pharisäer mieden jede Art von Unreinheit. Jesus aber hatte Kontakt mit den Unreinen, mit den Aussätzigen, mit den Sündern, mit den Zöllnern. Was für ein Unterschied. Und die Ausgefallenen, die Rituale der Pharisäer waren, oder durch diese ausgefeilten Rituale, waren sie fest davon überzeugt, Gott zu ehren. Und das eigentliche Wort Gottes, was geschrieben stand, nicht so als die Autorität anzuerkennen und danach zu leben. Sie wollten es durch ihre Brille sehen, durch ihren Filter. Wozu? Eben schon gesagt, Angst um ihre Stellung, oder auch, damit sie ihren Ansprüchen und Gewohnheiten, dass sie in ihren Ansprüchen, Gewohnheiten und Traditionen leben konnten und sich nicht verändern lassen mussten. Und damit schossen sie voll am Ziel vorbei. Wenn wir uns nochmal den Vers 6, Armin, wirst du so nett nochmal angucken, wo Jesus sagt, dass Jesaja schon prophezeit hat und geschrieben hat, genau, Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Weiter. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Autsch. Autsch. Das tut doch weh, wenn man sowas hört. Du hältst dich an die Rituale, weil du denkst, du machst das richtig und schießt voll am Ziel vorbei. Voll daneben. Zielverfehlung. Und Jesus musste das so sagen, weil er konnte es ja so nicht stehen lassen. Wollte die Leute ja nicht, die Menschen nicht die falsche Richtung laufen lassen. Was wäre das dann für ein Gott? Und deswegen prangerte Jesus diese falsche Denkweise an mit dem Zitat aus Jesaja. Er wollte den Menschen klar machen, jetzt auf die Speise bezogen, dass alles, was von außen in den Körperin gelangt, den Menschen nicht unrein machen kann, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt, das macht unrein. Klar, falsche Ernährung macht nicht unrein, sondern sie macht uns vielleicht krank. Ja, wenn ich zu viel süß esse, kann sein, dass ich Diabetes bekomme. Wenn ich zu viel Fettiges esse, ja, Arthritis oder halt hohe Cholesterinwerte, schaden meinen Arterien oder Herzverkalkung, wie auch immer. Oder ich kriege einen hohen Blutdruck. Der Körper wird geschwächt oder halt vielleicht auch getötet, wenn ich zu viel Alkohol zu mir nehme, Leberzirrhose bekomme. Das war dann auch Tabletten schlucke, die ich eigentlich nicht schlucken müsste. Tablettensucht, Nikotin, Drogen und der ganze schädliche Kram halt. Ja? Es ist ein Unterschied. Es macht mich nicht unrein. Der Körper wird geschwächt und getötet. Hier geht es um ein geistliches Prinzip. Und das wollte Jesus den Menschen klar machen. Hier geht es nicht um Sauberkeit und Bakterien, die in den Körper reinkommen und uns verunreinigen, sondern um das geistliche Herz eines Menschen. Und Unreinheit kommt aus dem Innern von den Menschen. Das ist Gottes Fokus. Das ist, wo Gott den wesentlichen Punkt, das wesentliche Problem hier anspricht. Denn was aus dir herauskommt, hat dich schon verunreinigt, weil es schon in deinem Herzen vorher gewesen ist. Und mit dem Herz ist jetzt nicht unser natürliches Herz gemeint, die Pumpe, sage ich immer liebevoll, sondern das wahre Wesen, das wahre Ich. Unsere Gedanken, unser Charakter, unsere Persönlichkeit, unsere Gesinnung. Wenn die Zielverfehlung Sünde herauskommt, dann wird die Unreinheit in diesem biblischen Wort sichtbar. Zum Beispiel, wenn eine Lüge auffällt oder auffliegt, sagt man so, wird es sichtbar, dass derjenige, der gelogen hat, ein Lügner ist. Aber die Lüge war schon vorher in den Menschen drin. Er hat sich vielleicht schon vorher Gedanken gemacht, wie sage ich es am besten, auch mit Unwahrheit. Und somit war das Ganze in seinem Herzen, in seinen Gedanken. Und Spurgeon hat es so formuliert, und fand ich ganz gut den Satz, deswegen habe ich es aufgenommen. Wenn die Sünde nicht in dir schon drin gewesen wäre, so hätte sie nicht rauskommen können. Alle Sorgen der Welt kann keine Sünde in dich hineinbringen, sondern hebt hervor, was in dir steckt. Fand den Satz total stark. Und das betrifft uns alle. Wenn man vielleicht einen Menschen sieht, den man nicht so besonders mag, dann kommen schon mal Ablehnungsgedanken, ja, oder Gefühle in uns hoch. Und wir machen schon mal Bemerkungen, die nicht gerade positiv sind. Ja, vielleicht auch Afterreden, manchmal auch einem, wer da tough ist, der sagt doch einem ins Gesicht. Und es ist nicht diese, Anführungszeichen, ungeliebte Person, die von außen platziert ist, dass sie uns unrein macht, sondern das, was aus mir in dem Moment rauskommt, das ist das, wo meine Charaktere, meine Eigenschaft geprüft wird. Ich mache mal ein ganz privates Beispiel. Ich habe viele Kollegen und die sind alle toll. Aber ich habe mit einer Schwierigkeiten. Wir sind von der Charaktere her, vom Persönlichen her, total konträr. Da habe ich eigentlich gar kein Problem. Ja. Es gibt da so einen Punkt, da denke ich nicht so toll über sie. Ja. Das kann mich karrig machen. Da bin ich noch am Lernen und am Üben. Gott, macht es mir immer wieder besser. Praktisches Beispiel mit ihr, ich möchte sie nicht kritisieren, ich möchte einfach sagen, was mit mir ist, ja, sie es versteht. Sie ist super, super gut im sachlichen Bereich, mit Computer, und im Krankenhaus wird immer mehr dokumentiert, immer mehr brauchen wir Papiere, die ausgefüllt werden, die sind dann irgendwo abgelagert in wie vielen Fächern, und ich bin da nicht die Beste, ja. Ich bin da nicht die Beste. Ich habe meine anderen Stärken, aber sie ist da super top. Und ich habe auch kein Problem zu fragen, hey, ich suche das und das Formular, weil ich das rausdrucken muss oder irgendwas eingeben muss. Ich weiß nicht mehr, wo das steht. Kannst du mir mal bitte helfen? Das habe ich einmal gemacht, weil ich weiß, sie weiß es. Und zick, zack, zack, ist sie da. Aber danach kam so eine spitze Bemerkung, die hat mein Herz getroffen. Ich musste schlucken. Und dann habe ich gesagt, komm, sie hat einen schlechten Tag, ist egal, lass, ist okay. Kurze Zeit später ist mir das nochmal passiert, das war ja ein anderes Formular. Und ich, Mensch, und ich sitze da vor dem PC und ich bin am Suchen. Und das hat sie mitbekommen. Und da kam dann auch wieder so eine tolle Bemerkung. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, wo es ist, könntest du mir bitte zeigen, wo es ist, dann kann ich es mir merken, hoffentlich. Und danach hat sich eine Begebenheit für mich ergeben, die sehr, sehr, sehr unschön war. Ja, sie hat mich wirklich tief in meinem Herzen, in meiner Schwachheit, in meiner negativen, also in meiner persönlichen Schwachheit so angegriffen. Also ich habe mich so angegriffen gefühlt, halt, so muss ich sagen, weil das ist ja mein Ding. Wo ich echt gedacht habe, jetzt reicht's. Ja? Ich habe gedacht, mein Güte, das waren keine schönen Gedanken, die ich habe. Absolut nicht. Ja, ich möchte die Worte jetzt hier nicht wiederholen. Und da habe ich lange mit gekämpft. Jedes Mal, wenn ich mit ihr Dienst habe, kam es hoch. Und das ist Unreinheit vor Gott. Ich wusste, dass mein Denken nicht okay ist. Ja, ich habe sie vermieden, andere Kollegen gefragt, man macht ja dann so Schleichwege. Aber das war es nicht, weil ich gemerkt habe, ich schaffe noch mehr Distanz zu dieser Kollegin und ich bin auch ein Beziehungsmensch. Und ich wollte das nicht, weil ich gespürt habe, es ist nicht okay vor Gott, so zu denken über diesen Menschen. Und so geht es uns doch bestimmt allen. Irgendwo haben wir so Ecken und Kanten, so blinde Flecke, wo von außen was auf uns zukommt und es getriggert wird. Und da erkennt man halt, hey, ich bin noch nicht so perfekt, wie ich gern sein möchte. Und ich habe auch Gott gebeten, mir Wege zu zeigen, ja, wo da vielleicht meine Minderwertigkeit angetriggert worden ist, zu überwinden und zu gucken, wie kann ich es überwinden? Ja? Und Gott schafft da auch Möglichkeiten, mir und dieser Person. Wir sind noch nicht ganz fertig, also ich bin mit noch nicht ganz da. Ja, es ist noch ein bisschen zugerutscht, hängt hier, aber es kommt. Ja, es wird rauskommen. Und da bin ich auch froh drüber. Ja, nur mal so ganz persönlich, wenn ich spreche, ich wäre, in Gottes Augen bin ich da unrein. Ja? brauche mich aber nicht zu verurteilen, wie wir eben gesagt haben. Ja, wir sind frei und das ist das Gute. Aber ich möchte, dass es weggeht, weil es mir nicht gut tut. Denn wir sind nicht perfekt. Wir sind noch nicht wie Jesus, der alle Menschen gleichwertig liebt. Und wenn Regeln und Traditionen uns helfen, nicht in Sünde zu fallen, ist das super. Damit ehren wir Gott. Wenn du deine Regeln hast, deine Tradition, und sagst, das hilft mir, dass ich die Grenzüberschreitung nicht mache, dann ist das total okay. Aber wenn du diesen Standard nimmst und damit andere verurteilst, dann verurteilst du dich selbst. Ich habe es in diesem Beispiel, wie ich eben ganz aus meiner privaten Sache erzählt habe, getan. Ich habe sie verurteilt. Und ich habe gemerkt, mein Herz fing an zu rumoren. Ja, so ist das richtig. Ich beurteile mich damit auch selber. Wir nehmen Gottes Wort dann nicht als Autorität, sondern wir sind dann genauso wie die Pharisäer. Wir stellen unsere eigene Meinung, Wissen über Gottes Wort. Und das kann dann gefährlich werden. Das kann gefährlich werden. Richten ist nicht unser Job. Wir können manche Sachen uns angucken, wir können darüber sprechen, ja, wir können uns mal darüber diskutieren, aber richten, ja, im geistlichen Sinn ist Gottes Job, nicht unser Job. Und nur zurückzukehren zu den Pharisäern. Pharisäer behandelten quasi nur die Symptome der Sünde. Ich sage jetzt mal hier mit Wasser, Hände waschen, mit Ritualen. Und Jesus macht es anders. Jesus behandelt die Ursache, packt es an, spricht es an, die Wurzel der Verfehlung wird ganz klar und somit kann man, wie gesagt, heil werden, ja? Rein werden, um in dieser Sprache zu bleiben. Nicht nur Hände waschen. Und das Schöne, weil ich mal gelesen habe, war die Hochzeit zu Kanaan. Da wurden ja ganz viele große Krüge, Gefäße herangeschleppt, ja, so eine jüdische Hochzeit ist ja nicht nur mit 3-4 Leuten, ne, da ist ja schon richtig was los. Und wie viel Wasser braucht man, um dieses Reinigungsritual durchzuführen? Hände waschen, Füße waschen, man weiß, wo die all herkamen, noch Waschungen, Rituale. Und deswegen, wie viel Wasser braucht man da in einem Land, das auch so jetzt nicht so gesät war mit Wasser? Ja, ist ja nicht so, dass da mitten im Fluss durchschwingt. Die müssen schon gucken, wo sie ihr Wasser her hatten. Ja, es war jetzt direkt wie Ägypten am Nil oder so. Ja? Und Jesus wurde nachher dazu aufgerufen und oder gebeten, Wasser in Wein zu verwandeln. Wein steht für Freude. Wir haben eben auch im Lobpreis gehört, Nicolin wollte schon mehr Freude singen, deswegen war die da schon ein bisschen im Vormarsch gewesen, ja, weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke und ja. Jesus verwandelte Wasser in Wein, weil genug Wein da war. Versteht ihr? Das, was eigentlich, die haben ja da Wein getrunken, ja, die haben gefeiert. Vielleicht ab und zu mal ein Gläschen Wasser, damit ganz so wirr im Kopf wirst, aber wenn man sagt, Wasser war zum Reinigen da und dieses Wasser verwandelte Jesus in Wein. Wieder ein Gegensatz. Ja, war nicht genug Wein und der Wein war noch von bester Qualität. Ja. Wenn ich überziehe jetzt mal. Er setzte dieses Ritual der Waschung aus, weil er will, dass wir Freude haben. Dass wir froh sind, dass wirklich die Freude am Herrn, die Freude gut ist. Wein hat ja auch was in der Bibel nicht nur mit Freude zu tun, sondern zum Beispiel, wenn sagt er zum Timotheus, trinkt ein bisschen Wein, der Paulus, damit der Magen sich beruhigt. Ja. könnt ihr mir folgen, ist der Unterschied klar. Es ist mir einfach so mal in den Sinn gekommen, weil ich irgendwo mal gelesen habe und ich dachte, boah, ja, das passt. So. Es ist wichtig, welche Haltung wir haben, Gott gegenüber und den Menschen natürlich, und wie wir es in uns tragen. Und deshalb arbeitet Jesus immer am Herzen und stellt mit noch mehr Regeln auf. Und bis heute ist das so. Er hat das Gesetz erfüllt. Alles ist in ihm. Und bis heute verändert Gott Herzen und Gedanken durch sein Wort in der Bibel, durch persönliches Ansprechen im Gebet oder mit ihm reden, durch prophetische Zusagen, ja, oder im Austausch, wenn wir Bibelgespräche haben oder Gebetszeit haben, weil er uns von innen her wirklich zum Guten verändern möchte. Und das ist sein Herzensanliegen. Er sieht uns schon so an. Wenn er dich anguckt, Irina, sieht er dich wirklich schon in diesem reinen und heiligen Braut an. Er sieht dich so. Ja? Und wir sind seine geliebte Braut und wir werden rein und heilig vor ihm stehen. Aber wir sind noch ein bisschen auf der Erde und haben noch einige Prozesse vielleicht zu durchlaufen. Und ich möchte einfach ermutigen, dass wenn du was entdeckst, diesen Prozess mit dir machen lässt. Zu sagen, okay, ich will es nicht mehr. Ich will, dass dieses, was mich da so runterdrückt, was mich da negativ triggert, ja, unschöne Gedanken, Sünde, dass es aus mir herauskommt und dass Jesus mir damit hilft. Wir sind ja angenommen. Mutig komme ich vor den Thron. So, hey Jesus, ich habe da so Schwierigkeiten. Die geht mir so um den Wecker. Ja. Aber es ist, bin ich mit sie. Ich will sie da mit angreifen. Ich muss mein Ding lösen. Und so hat jeder von uns einen Prozess. Und ich denke, wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen, wird es nach außen strahlen, so wie heute die Sonne strahlt. Ja, es wird was in uns aufgrünen, wenn wir eben bei grün waren. Was grün ist, die Hoffnung, sagt man so schön, wo die Menschen es merken. Wenn wir dich freundliche Worte ihr gegenüber bringen und die sind nicht geheuchelt mit Lippen, Fassade, so Schleimspur, sage ich jetzt mal locker, sondern ich will, dass es aus dem reinen Herzen kommt, dass ich es ehrlich meine. Und ich glaube, das Gegenüber wird das spüren. Ich brauche noch ein bisschen, aber ich weiß, mit meinem Gott werde ich über Mauern springen, mit meinem Gott, mit unserem Gott werden wir es schaffen. Das war's schon für heute. Klare Worte. Und ich bete jetzt.